Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir wollten in diesen Septembersonntagen einige Worte aus dem 34. Psalm besprechen. Wir stehen bei Vers 6. Welche auf ihn sehen, die werden erquickt, und ihr Angesicht wird nicht zu Schanden. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. In diesen Tagen sind die Zeitungen voll mit Berichten und Bildern von Volksmassen, die dem General de Gaulle und Bundeskanzler Adenauer zujubeln. Sie haben alle solche Bilder gesehen, über tausend von Menschen, alle schauen auf den einen General de Gaulle. Ich muss mal sagen, dass für mich diese Bilder einfach quälende Vorstellungen erwecken. Ich habe es als Junge erlebt, dass die Massen so dem Kaiser Wilhelm zugejubelt haben. Alle auf den einen schauen. Ah. Und wie sie Eberten zujauchzen. Und General Hindenburg, war immer selber wie. Und Adolf Hitler, als er mit Mussolini nach Essen kam. Ich packte aber die Vorstellung, ich brauchte jetzt bloß den Kopf von Adenauer auszutauschen, bei Hitler reinzumachen. Dann passt das Bild völlig dasselbe. Ne? Wird sie nicht unheimlich dabei? Und es quälte mich noch ein anderer Gedanke sehr. Immer wenn das anfing, das Geschrei und das Jauchzen und der Rausch, dann war der Weg nicht mehr weit bis zu Trümmer und Krieg und Untergang. Es gibt ein Wort in der Bibel, das hat mich in den letzten Tagen sehr begleitet, das heißt, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Macht für seine Stärke, Macht, Fleisch für seinen Arm steht wörtlich, hält Macht für seine Stärke und mit seinem Herzen vom Herrn weicht. Mit dem Herzen, da kann viel kirchliches Dekor dabei sein, Bischöfe und Erzbischöfe aller Konfessionen. Und mit seinem Herzen vom Herrn bei. Und sehen Sie, und die ganze Zeit, wo ich jeden Morgen in der Zeitung diese Gefühle hatte, bewegte mich nun der Text von heute. Welche auf ihn sehen. Das sind auch Menschen vorgestellt, die alle auf einen sehen. Wissen Sie? Genauso. Die alle auf einen sehen. Welche auf ihn sehen, die werden erquickt, und deren Angesicht wird nicht zu Schanden. Das Wort stammt auch von einem Großen dieser Erde, der was wusste, wie das ist, wenn die Menschen jauchzen und er im Mittelpunkt steht. Das hat der König David gesagt. Der sagt, welche auf ihn, und wen meint er mit dem ihn? Ich sagte Ihnen schon, dass der Petrus in der Pfingstpredigt gesagt hat, dass dieser König David ein Prophet war und in seinem Psalm von Jesus sprach, dem Sohne Gottes. Welche auf ihn sehen, sagt David, also auf den, der ans Kreuz geschlagen ist, auf den Geächteten mit der Dornenkrone. Ist natürlich einfacher, ich sehe, wenn rote Teppiche ausgerollt sind, nicht? Und allbrüllt. Und da sagt David, welche auf ihn sehen, den mit der Dornenkrone, den Ausgestoßenen, die werden erquickt und ihr Angesicht wird nicht zuschanden. Verstehen Sie? Das ist ein Wort, das ist ein Schlag einfach ins Gesicht alles menschlichen Denkens. Uns geht nicht anders, das Wort bloß ansehen, Sonntagmorgens 8:30 bis 9:15 Uhr. Sondern das will ja für unser Leben, für die Welt gelten. Ist das nicht ein unmögliches Wort? Das möchte ich als Überschrift über den Text und Predigt schreiben. Ist das nicht ein unmögliches Wort? Welche auf ihn sehen, den Mann am Kreuz, die werden erquickt und deren Angesicht wird nicht zuschanden. Ist das nicht ein unmögliches Wort? Wir stellen drei Fragen an dieses Wort. Erstens. Kann man denn Jesus überhaupt sehen? Hast du schon mal Jesus gesehen? Gehört von ihm viel, aber gesehen. Sehen Sie, Sie werden mir doch zugeben, dass der Apostel Paulus etwas vom Christentum verstand, nicht? Und der hat doch selber gesagt, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Nicht im Sehen. Wie kann der David sagen, welche auf ihn sehen? Kann man denn Jesus sehen? Sehen Sie, wenn wir das Wort verstehen wollen, dann müssen wir ein anderes Wort des Paulus anziehen. Nämlich das Wort aus dem 2. Korintherbrief. Wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Nun gebe ich zu, dass für Kritiker der Bibel dieses Wort erst recht verwirrend wird. Was heißt das, aufs Unsichtbare sehen? Das ist doch der helle Unsinn, oder nicht? Das ist der helle Unsinn, oder nicht? Was meint denn Paulus damit, wir sehen aufs Unsichtbare? Sie müssen verstehen, dass die Bibel noch andere Augen kennt als diese Augen unseres Leibes, mit denen wir die sichtbare Welt sehen. Die Bibel kennt noch andere Augen. Sie spricht an verschiedenen Stellen von einem inwendigen Menschen. Das ist gar nicht alles, nicht? Hier meine kümmerlichen Haare und meine Nase und die viel nicht gefallen hat und so. Das ist noch nicht alles, nicht? Sondern ein inwendiger Mensch. Und im Epheserbrief werden wir ermahnt, dass wir stark werden sollen am inwendigen Menschen. Und zum Starkwerden wird offenbar, dass die Augen des inwendigen Menschen aufgetan werden. Darum geht's. Es müssen inwendige Augen aufgetan werden, wenn wir begreifen wollen, was David sagt, welche auf ihn sehen. Wissen Sie was von so inwendigen Augen? Die Bibel sagt uns ganz deutlich, von Natur sind unsere inwendigen Augen blind. Ich will es Ihnen wörtlich sagen. Der Gott dieser Welt sagt, also wörtlich, eine schauerliche Ausdrucksweise für den Teufel, nicht? Für den Teufel. Der Gott dieser Welt. Das ist ein Ausdruck für den Teufel. Der Gott dieser Welt hat der ungläubigen Sinn verblendet, dass sie nicht sehen das helle Licht. Und die geben dann noch mit an mit ihrer Blindheit und sagen, jetzt wären sie erst richtig helle geworden. Das ist fantastisch. Der Gott dieser Welt hat der ungläubigen Sinn verblendet, dass sie nicht sehen das helle Licht. Und in der Offenbarung spricht er, erhöht der Herr Jesus einmal mit Leuten, die sich für Christen hielten, es keine sind. Vielleicht mit uns. Du sprichst, ich bin schon recht und weiß nicht, sagt der Herr da, dass du bist arm, jämmerlich, blind und bloß. Welche auf ihn sehen, ja, meine Freunde, da gehören andere Augen her als die, nicht die immer schlechter werden, wo man dauernd andere Brillen für braucht. Da gehören andere Augen her, da gehören Augen des inwendigen Menschen her. Die müssen aufgetan werden. Dann kann man Jesus sehen. Welche auf ihn sehen, gehören sie eigentlich schon dazu? Die müssen doch klar werden darüber, ehe sie rausgehen, ob sie dazugehören oder nicht. Sind ihnen die Augen aufgetan für Jesus? Dass sie ihn sehen, erkennen. Wie wichtig das ist, das wird an einem anderen Wort deutlich, dass Gott durch den Propheten Jesaja gesagt hat. Da heißt so, blickt auf mich aller Weltenden. Jetzt kommt's. So werdet ihr errettet. Das heißt ja doch, dass ich verloren bin, solange mir nicht die Augen aufgetan sind, noch Jesus sehen kann, ihr Kreuzigten. Verloren. Können Sie wie Geld haben, wie Sie wollen. Können Sie vital sein, wie Sie wollen. Können Sie begabt sein, wie Sie wollen. Verloren unter Gottes Zorn. Blickt auf mich, aller Weltenden, ruft vom Kreuz Jesu her. So werdet ihr errettet. Wie wichtig ist, dass die Augen aufgetan werden. welche auf ihn sehen. Ich muss noch mal eben sagen, was mit dem ihn gemeint ist. Ich sagte also, die Bibel muss durch die Bibel ausgelegt werden. Und das Neue Testament sagt uns, David spricht in dem Psalm von Jesus. Er war ein Prophet, heißt da, und sah den Auferstandenen. Er spricht also von dem, durch den der unbekannte Gott zu uns gekommen ist, von Jesus. Reden Sie nicht von Gott, ohne von Jesus zu reden, sonst das ist wie der Stange im Nebel umfahren. Der unbekannte Gott ist in Jesus zu uns gekommen. Ich sehe gerne auf Jesus. Gott hat mir die Augen aufgetan und ich sehe ihn gerne an. Ich sehe zum Beispiel gerne im Geiste, wie er im Sturm da in dem kleinen Schiff steht und den Arm ausstreckt und zum Sturm sagt, schweig und verstumme. So sehe ich ihn gerne. Und ich weiß, unser Herr ist über alle Stürme. Das habe ich erfahren. Und ich sehe ihn gern, wie er die Toten, den Lazarus aus dem Grabe ruft. Und ich sehe ihn gerne, wenn er den Aussätzigen, die jeder verstößt, die Hand aufs Haupt legt. Diese warmherzige Hand. Jeder stößt sie weg, aber er legt ihn die Hand aufs Haupt. Ich sehe gerne auf Jesus, wie eine in die Gosse getretene Dirne aufhebt. Dir sind deine Sünden vergeben. Ich sehe gerne, wie ein Tempel geht und die Käufer und Verkäufer da hinaustreibt. Und sagt, kapiert doch, dass es um Errettung geht und nicht um kirchlichen Laden. Oh, ich sehe Jesus gerne, wie er aufersteht am Ostermorgen, dass sogar starke Kriegsknechte ohnmächtig werden und in Pilatus erzittert. Und wenn ihn einer erzählt, das wäre nicht wahr und das Grab wäre nicht leer gewesen, dann kann er die Bibel zuklappen, dann gibt es kein Christentum mehr. Ich sehe Jesus gern, wie er auferstanden ist von Toten. Aber meine Freunde, am liebsten sehe ich ihn an. Merkwürdig, wie er da am Kreuz hängt. O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn, O Haupt zum Spott gebunden mit einer Dornenkron. Ein Liederdichter, dem es auch so geht wie mir, der hat gesungen, alle Tage wird dies Bild schöner meinem Blick enthüllt. Aber das ist doch nur merkwürdig, dass das Schönste das sein soll, wie er qualvoll in Sonnenglut verröchelt am Kreuz. Und damit bin ich bei der zweiten Frage. Kann denn der Anblick eines Gehängten uns erquicken? Ich sagte, ist das nicht ein unmögliches Wort? Sie sollen richtig kapieren, was wir wollen. Ist das nicht ein unmögliches Wort? Welche auf ihn sehen, die werden erquicken, die Angesichter nicht zustanden. Und wir hatten die erstens die Frage gestellt, kann man ihn denn sehen? Sage ich, ja, wenn die Augen geöffnet sind. Aber jetzt kommt die zweite Frage. Kann denn der Anblick eines Gerichteten uns erquicken? So sagt doch David, welche auf ihn sehen, das spricht er von Jesus, dem Gekreuzigten. Kann einem das erquicken? Sehen Sie, vor 30 Jahren wurde in Deutschland ein Buch wie gelesen und vor 25 Jahren noch mehr, da war es beinahe offiziell. Da sagte ein Mann, es wird höchste Zeit, dass endlich aus unseren Hirnen und Herzen das Bild des Gerichteten von Golgatha entfernt wird. Denn so sagt der Mann, er ist Alfred Rosenberg und die Alten erinnern sich an ihn, er sagt, der Anblick eines, der am Kreuz verröchelt, eines, bei dem alle Kräfte niederbrechen, dieser Anblick macht uns doch weich. Der zerrüttet doch unsere Herzen und Sinne. Wie soll ein junger Mensch nicht Komplexe kriegen, wenn ihm dieses Bild dauernd vor die Augen gestellt wird? Hat der Mann nicht recht? Verstehen Sie, wir haben das Kreuz so ein bisschen glorifiziert, nicht wahr? Die Damen tragen sein Goldkettchen. Aber wenn Sie es mal richtig ernst nehmen, hat der Mann nicht recht? Bitte hören Sie mir jetzt weiter zu, dass nicht einer nach Hause geht und sagt, Pastor ist gegen das Kreuz Jesu. Kann gar nicht vorsichtig genug sein. Hat der Mann nicht recht? Bitte passen Sie jetzt gut auf. Und ich muss sagen, wenn ein Mensch die Augen geöffnet kriegt, dann erlebt er tatsächlich erst die Schrecken von Golgatha. Und keine Erquickung. Als ich zum ersten Mal richtig mit geöffneten Augen Jesus am Kreuz sah, da wusste ich, nicht die Römer haben ihn dahingeschlagen, nicht die Juden, dummes Zeug, sondern ich und meine Sünden haben ihn dahingeschlagen ans Kreuz. Nun, was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last. Ich habe es verschuldet, was du getragen hast, sagt Paul Gerhardt, dieser Liederdichter, als er die Schrecken des Kreuzes erlebt. Wenn ihn Gott die Augen auftut, Gott, wenn euch Gott die Augen auftut, meine lieben Brüder, und ihr seht das Kreuz Jesu, dann kapiert ihr auf einmal, so viel ist mein Leben wert, auf das ich so stolz war. Nur so viel, dass der Sohn Gottes dafür sterben musste, das ist niederschmetternd. Wir bilden uns so ein Stiebel ein, nicht? Das ist niederschmetternd. So viel ist mein Leben wert, dass der Sohn Gottes dafür sterben musste. Wie kann denn David sagen, welche auf ihn sehen, die werden erquickt? Wie kann David sagen, welche auf ihn sehen, werden erquickt? Und doch, meine Freunde, er hat recht. Ah, wenn ich Ihnen das jetzt klar machen kann, wenn ich Ihre Aufmerksamkeit anspitzen kann, wie ein Bleistift anspitzt. David hat recht, denn der Trost, der vom Kreuze Jesu ausgeht, geht in eine Provinz unseres Inwendigen, die wir sträflich vernachlässigen, nämlich unser Gewissen. Was wisst ihr vom Gewissen? Ich lese gerade einen modernen französischen Roman von Martin Dugrand, die Thibauts, so ein Riesenschmöker. Er schildert einen Menschen, wie er ist, tapfer, fantastisch tüchtig, einsam, im Grunde verloren in der Großstadt Paris, hungrig nach Liebe, immer verwirrt. Aber das Erschütternde ist, auf 600 Seiten spielt das Gewissen überhaupt gar keine Rolle. Es kommt gar nicht ins Bewusstsein. Und das könnten Sie in der ganzen modernen Literatur nachweisen, glaube ich. Und ich weiß, ich gehe nicht ins Kino. Da wahrscheinlich auch. Eine sträflich vernachlässigte Provinz unseres Inwendigen. Und doch haben wir alle ein Gewissen. Und doch ist Gott da. Und doch gelten seine Gebote. Und alle Übertretung seiner Gebote liegt wie Stein auf unserem Gewissen, auch wenn wir es gar nicht wissen und nicht zugeben wollen. Und doch laufen wir alle rum mit verwundetem Gewissen. Jede Sünde gegen Gott, jede Übertretung seiner Gebote ist eine Wunde im Gewissen, auch wenn wir vom Gewissen nichts wissen wollen und es nicht zugeben. Und hier liegt das Elend unseres Lebens. Und in diese vergessene Provinz hinein stößt der Trost, der vom Kreuze Jesu ausgeht. Denn der gekreuzigte Herr Jesus ist der Einzige im Himmel und auf Erden, zu allen Zeiten und für alle Orte und Kontinente, der Einzige, wo unser Gewissen geheilt werden kann, weil er nämlich allein die Macht hat, Sünden zu vergeben. Wenn ich Ihnen das einhämmern könnte, für alle Erdteile und alle Jahrhunderte und Jahrtausende ist Jesus der Einzige, der die Macht hat, unser Gewissen zu heilen, weil er Sünde vergeben kann. Warum? Weil er unsere Sünden selber hinaufgetragen hat an das Kreuz. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Wollen Sie nicht mit Jesus in Verbindung treten, ihm mal Ihre Sünden hinlegen und endlich Ihr Gewissen heilen lassen? Das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde, sagt die Bibel. Tolles Wort, das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Vom Kreuz her klingt unablässig der eine Satz, dir sind deine Sünden vergeben. Aber ich muss hören, muss mein Sünder hinkommen und nicht sagen, ich bin recht. Dann geht das nicht durch die Schicht, wissen Sie? Hier, Jesus, der Kreuzigte, sein Kreuz, das ist das Tor zu einem neuen Leben, wo man mit geheiltem Gewissen im wirklichen Frieden mit Gott leben kann. Aber jetzt muss ich noch ein drittes Mal fragen. Wir fragten, ist das nicht ein unmögliches Wort? Welche auf ihn sehen, die werden erquickt und ihr Angesicht wird nicht zuschanden. Ist das nicht ein unmögliches Wort? Kann man den Jesus sehen? Ja, sagten, wenn die Augen offen sind. Kann der Anblick eines Gerichteten tröstlich sein? Jawohl, fürs Gewissen. Er hat meine Schuld weggetragen. Und jetzt frage ich noch ein drittes. Wird in dem Wort nicht ein bisschen viel versprochen? Wird nicht ein bisschen zu viel versprochen? Welcher auf ihn sehen, nur etwas sehen, kann doch jeder, ne? Deren Angesicht wird nicht zu Schanden. Wird da nicht ein bisschen zu viel versprochen? Also ich vielleicht für ernste Bibelleser darf ich sagen, dass es wörtlich heißt, welche auf ihn sehen, deren Antlitz glänzt auf. Luther sagt es ganz schön, die werden erquickt. Denn ich erglänze erst auf, wenn ich erquickt bin. Und die Angesicht wird nicht zu viel. Ist ja nicht zu viel versprochen, wenn es hier heißt, man wird nicht zu Schanden. Auf Jesus sehen, du wirst nicht zu Schanden. Ach, meine Freunde, ich habe so viele Leute zu Schanden werden sehen. Millionäre in Frankfurt, die alles verloren haben, nicht? Goebbels, der einen Mund hat, dass er Spargel quer essen konnte, zu Schanden geworden, nicht wahr? Was habe ich Leute zu Schanden werden sehen, nicht? Mit Macht, mit Redekunst, mit... Und da steht hier, welche auf ihn sehen, die wir nicht zu Schanden. So toll. Ist ja nicht zu viel versprochen? Denken Sie mal an die Märtyrer. Die haben auf Jesus gesehen und dann wurden sie im römischen Zirkus von wilden Tieren zerrissen oder im Mittelalter von der römischen Kirche auf Scheiterhaufen verbrannt oder in der Gegenwart in KZs zu Tode gequält. Sind die nicht zu Schanden geworden? Sind die nicht zu Schanden geworden? Im Jahr 56, also gar nicht lange her, 6 Jahre her, sind 5 junge amerikanische Missionare zum ersten Mal in den Urwald von Ecuador eingedrungen, zu dem wilden Stamm der Auca-Indianer, die noch kein Weißer besucht hatte, weil jeder wusste, das ist tot. Sie sind mit dem Flugzeug gelandet, haben die erste Berührung gehabt und dann fand man sie alle 5 ermordet. An dem Fluss da im Dschungel. Sind Sie nicht zu Schanden geworden? Sind Sie nicht zu Schanden geworden? In meiner Jugend gab in Frankfurt einen Herrn de Neuville, ich habe ihn noch gekannt, ein prachtvoller Mann, der hat als junger Mann in Amerika sein Heiland gefunden. Da brannte sein Herz, er sagte, ich möchte Frankfurt erobern für Jesus. Ist übrig geblieben ein Vereinshaus, so wie Weiglerhaus, wo allerhand Leben pulsiert, aber Frankfurt erobernd, keine Rede. Sind Sie zu Schanden geworden? Es sieht das so aus, nicht? Sehen Sie, überlegen Sie mal, wenn wir jetzt in die Ewigkeit gehen könnten, den Schritt tun, die unsichtbare Welt, die leben ja. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern Lebenden. Wenn einer erzählt, mit dem Tod wäre alles aus, glauben Sie ihm den Schwindel nicht. Gott ist ein Gott der Lebenden. Wenn wir jetzt einen Schritt tun könnten in die unsichtbare Welt und könnten die eben genannten Leute mal fragen, sagte mal, seid ihr zu Schanden geworden? Ihr habt auf Jesus gesehen, seid ihr zu Schanden geworden? Das sah so aus für uns. Dann würden sie antworten, oh, wohl hat unser Herr durch unsere Pläne oft einen dicken Strich gemacht. Und das darf er, denn wir haben uns ihm auf Leben und Tod ausgeliefert. Christenstand ist, als ich auf Leben und Tod dem Herrn gehöre und ihm ein Blankovollmacht über mein Leben gebe. Da durfte er auch einen Strich durch unsere Pläne machen. Aber zu Schanden geworden, würden Sie sagen. Nein. 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 Die Auca-Missionare würden sagen, weißt du, dass jetzt 6 Jahre später die ersten Christen unter den Aukas getauft worden sind? Wir waren Samenkorn, das in die Erde gelegt wurde, und nun kam die Frucht. Nein, zu Schanden geworden nicht. Sie würden sagen, wenn unser Herz zu klein war für seine großen Wege, dann hat er uns Kreuz vor Augen gestellt und dann wussten wir, wir sind erkauften, erlösten, gehören ihm und dann ist alles gut. Und als es ernst wurde und ans Sterben kam, da wurden wir nicht zu Schanden, er nahm uns in der Hand und führt uns nach Hause. Menschen verrecken, Menschen fahren zur Hölle, aber wir nicht. Er nahm uns an der Hand und führt uns nach Hause. Nein, wir wurden nicht zu Schanden. Und wenn das Großgericht kommt, werden wir nicht zu Schanden, weil wir dem gehören, der alle Sünde des Meeres tief geworfen hat. Ihm gehören wir an. Wir werden im Gericht Gottes, wo Millionen zu Schanden werden, nicht zu Schanden. Nein, wenn es ernst wird. Nein, das Wort ist wahr. Aber lieben Freunde, wir brauchen gar nicht in die Ewigkeit zu gehen. Sie dürfen ruhig hier fragen, dürfen mich fragen. Pastor Busch, bist du ein alter Kerl geworden? In deiner Jugend, wie ich anfing, vielleicht am fünften Tag meines Hierseins, hat ein blinder Mann dieses Wort mir gesagt. Ein blinder Mann, welche auf ihn sehen, die werden erquickt. Alt Tuxon, nicht? Welche auf ihn sehen, die werden erquickt, ihr Angesicht wie es zu schanden. Hat mir tollen Eindruck gemacht. Und nun bist du 40 Jahre in Essen Pfarrer und hat dich das Wort begleitet. Bist zu schanden geworden? Ja, ich habe Gefängnisse von ihnen gesehen in Essen. Ich habe Feindschaft erlebt und Spott, Niederlagen, alles Mögliche. Aber zu Schanden war? Nein, nein, nein. David hat recht. Und ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie dieses Wort wirklich erleben, erfahren, welche auf ihn sehen, wie er für mich am Kreuz hängt, sodass mir die Augen aufgetan sind. Die werden erquickt. Und Ihr Angesicht wird nicht zu Schanden. Nie, nie.